Meine heutige Predigt ist mal ganz mein Spezialgebiet, denn ich bin der Meister der schlechten Entscheidungen, vor allem wenn ich allein im Gebirge unterwegs bin. Gleichwohl gilt hier wie immer, prüft alles und behaltet das Gute. Ich möchte mit 5. Mose 32, 3 bis 4 beginnen. Ich rufe laut den Namen des Herrn, gebt unserem großen Gott die Ehre. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht, er ist gerecht und treu. Und dann kommt die rhetorische Frage in Vers 5. Und was seid ihr? 5. Mose 32 ist das Lied von der Untreue Israels und der Treue Gottes. Und die Antwort auf die Frage fällt eindeutig aus. Dumm und blind. Ein falsches Volk, das keine Treue kennt. Das Lied zählt eine Vielzahl von fatalen Fehlentscheidungen auf, die Israel getroffen hat. In meiner Arbeit als Psychotherapeut habe ich oft mit Menschen zu tun, die entweder fatal schlechte Entscheidungen treffen oder sich gar nicht entscheiden können, weil sie Angst davor haben, die falsche Wahl zu treffen. Ganz allgemein kann man wohl sagen, dass schlechte Entscheidungen in der Regel solche sind, die kurzfristig verlockend wirken, aber langfristig negative Konsequenzen haben. Der Prototyp einer solchen schlechten Entscheidung ist mit Sicherheit der Sündenfall. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Die beiden ersten Menschen entscheiden sich, der List der Schlange zu folgen, weil die Verlockung zu groß war und das Vertrauen in die Versorgung durch den Herrn zu klein. Ein anderes biblisches Beispiel für eine schlechte Entscheidung ist, als Saul sich entscheidet, eigenmächtig ein Opfer zu bringen, nachdem das Volk vor der Übermacht der Philister verzagt und Samuel auf sich warten lässt. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich: Nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Hier finden wir gleich mehrere typische Ursachen für schlechte Entscheidungen. Ungeduld, Angst, Menschenfurcht, fehlendes Vertrauen und etwas, was wir in der Psychologie eine kognitive Verzerrung nennen. Eine Entscheidung aufgrund falscher Annahmen und fehlerhafter Schlussfolgerungen. Saul fällt seine Entscheidung allein auf Grundlage dessen, was er sehen kann. Die Übermacht der Philister und das Volk, das verzagt und ihm davonläuft. In der Psychologie nennen wir das ein Vaizietti-Phänomen. What you see is all there is. Ich entscheide nach dem Wenigen, was ich gerade sehen kann, und tue so, als ob das reichen würde, um einen gültigen Schluss auf das Ganze zu ziehen. Mein österreichischer Kollege Raphael Bonelli hat ein anschauliches Modell für Entscheidungsprozesse entwickelt, in dem er drei Instanzen unterscheidet. Den Kopf, den Bauch und dazwischen das Herz. Wobei der Kopf für die Vernunft steht, der Bauch für die Gefühle und Emotionen und das Herz zwischen den beiden vermittelt. Fangen wir mit dem Kopf an. Seine Aufgabe ist das logische Denken und das Problemlösen. Der Kopf wägt Vor- und Nachteile ab und entscheidet dann nach Nützlichkeit. Wenn ich ein Auto nur nach dem Kopf kaufen würde, dann wäre es sparsam und praktisch. Da hätte auch mein IKEA-Einkauf Platz. Ich würde viele, viele Tests lesen und auch danach würden noch viele Zweifel bleiben. Das Problem mit dem Kopf ist, dass er so langsam ist, weil er Entscheidungen fällt, indem er möglichst viele Argumente sammelt und alle Folgen der Entscheidung bis an ihr Ende durchdenken will. Und auch das funktioniert nur sehr begrenzt, weil wir ja nicht wirklich in die Zukunft sehen können und alle Möglichkeiten vorhersehen können. Vollkommen verloren ist der Verstand immer dann, wenn er sich zwischen zwei scheinbar gleichwertigen oder gleich guten Varianten entscheiden soll. Da könnte man dann gleich eine Münze werfen. Der Verstand braucht Hilfe bei den Gefühlen. Kommen wir also zum Bauch. Der Bauch steht für Gefühle, Emotionen, Leidenschaften. Er ist egozentrisch. Sein Ziel ist Lustgewinn und Unlustvermeidung. Dem Bauch ist der Morgen egal. Er denkt kurzfristig, nicht langfristig. Wenn ich ein Auto nach dem Bauch kaufen würde, dann wäre es wohl ein schicker Sportwagen in einer tollen Farbe. Ich würde ihn ganz spontan kaufen, weil ich ihn gerade gesehen habe und er hat mir gut gefallen. Und wenn ich dann nach Hause komme, wird meine Frau mich fragen, wo die Kinder sitzen sollen. Die Stärke des Bauches ist es, sich schnell zu entscheiden. Wir mögen etwas oder wir mögen es nicht. Ohne Bauch wären wir emotionslos und kalt, berechnend und ohne Einfühlungsvermögen. Es würde uns an Menschlichkeit fehlen. Wenn wir allerdings bei unseren Entscheidungen blind dem Bauch folgen, frei nach dem Motto, hör auf deine Gefühle, dann wird es schnell gefährlich. Dann handeln wir impulsiv, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Dann handeln wir aus Angst, Ärger, Neid, Eifersucht, Gier, Lust oder auch aus falschem Ehrgeiz. Ich bin im Gebirge schon öfter in gefährliche Situationen geraten, weil ich noch unbedingt auf den Gipfel steigen wollte, obwohl schon dunkle Gewitterwolken aufgezogen sind. Sauls impulsive Entscheidung, das Opfer zu bringen, kostet ihn seinen Thron. Die impulsive Entscheidung der ersten Menschen, vom Baum der Erkenntnis zu essen, kostet sie das Paradies. Paulus spricht von der Lust des Fleisches, was auch mit selbstsüchtigen Wünschen übersetzt wird. Und er warnt eindringlich davor. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wir können also weder dem Verstand noch dem Gefühl allein vertrauen. Wir brauchen eine vermittelnde Instanz. Zwischen Bauch und Kopf liegt das Herz. Hier finden wir die Willentlichkeit und das Gewissen, aber auch unsere Werte und Lebensziele, das, was uns wirklich wichtig ist und das, was wir glauben. Ganz interessant, im biblischen Verständnis denkt der Mensch mit dem Herzen. Das Gehirn kommt in der ganzen Bibel nicht vor. Heute wissen wir, dass das Herz tatsächlich ein eigenes Nervensystem, ein Netzwerk von zigtausend Neuronen besitzt und eng mit dem Gehirn verbunden ist. Wobei viel mehr Bahnen vom Herz zum Gehirn führen als umgekehrt. Das Herz wird auch oft als Sitz der Intuition gesehen. Der Schnittmenge zwischen Gefühl und Vernunft, dem gefühlten Wissen. Intuitive Entscheidungen, die kann man tatsächlich körperlich spüren. Ein warmes Gefühl im Bauch, eine Weite in der Brust, eine Leichtigkeit im Kopf, das fühlt sich richtig an. Von einem Stein im Bauch und einer beklemmenden Enge in der Brust werden wir dagegen vor einer schlechten Idee gewarnt. Du musst deiner Intuition vertrauen. Das hören wir oft. Aber können wir das wirklich? Der israelische Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat das Thema Intuition intensiv erforscht und den Bestseller Schnelles Denken, langsames Denken geschrieben. Und darin unterscheidet er zwei unterschiedliche Arten des Denkens. Das eine arbeitet automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne willentliche Steuerung. Das entspricht der Intuition, unserem Herzen. Das andere ist bewusst gesteuert, anstrengend und langsam, kann aber schwierige Probleme lösen. Das entspricht unserem Kopf. Unglücklicherweise ist es so, dass gerade das schnelle, das intuitive Denken anfällig ist für Denkfehler. Einerseits ist es durch systematische Urteilsfehler verzerrt. Das ist zum Beispiel so, wenn Saul denkt, dass ihm die Felle davon schwimmen, weil er sieht, dass die Philister kommen und das Volk verzagt. Oder wenn Samuel etwas später bei der Suche nach einem neuen König von der Größe und dem Aussehen von Eliab, das ist der große Bruder von David, beeindruckt ist und denkt, dass der bestimmt der Auserwählte sein muss, weil der so toll aussieht. Hier haben wir wieder so ein Weiß-Yeti-Phänomen. Von dem Wenigen, was er gerade sehen kann, schließt er auf die ganze Person. Andererseits ist unsere Intuition auch durch zufällige Faktoren verrauscht, wie zum Beispiel unserer Stimmung, dem Wetter und was wir unmittelbar vor unserer Entscheidung gemacht haben. Das finden wir zum Beispiel bei Esau, wenn er sein Erstgeburtsrecht gegen das Linsengericht eintauscht, weil er gerade so hungrig ist. Offensichtlich können wir auch unserer Intuition und unserem Herzen nicht vertrauen. Das ist übrigens auch biblisch. Jeremia macht deutlich, dass das Herz überaus trügerisch ist. Oder wie Luther es so schön ausdrückt, es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Oder in den Sprüchen, wer auf sein Herz vertraut, der ist ein Tor. Das Problem besteht darin, dass das Herz stark oder schwach sein kann. Ein schwaches Herz kann die Impulse aus dem Bauch oder die Lust des Fleisches, wie es die Bibel nennt, nur unzureichend regulieren. Das Herz kann sich für das Gute oder für das Böse entscheiden, für großherzige Selbstlosigkeit oder kleinherzigen Egoismus. Es ist Sitz der Freiheit und es macht unseren Charakter aus. Oh je. Wie soll man da die richtige Entscheidung treffen? Wenn man sich bewusst macht, wie viel Fehler man machen kann, wenn man sich entscheidet, könnte man auf die Idee kommen, sich lieber gar nicht zu entscheiden. Wenn man aber am Leben teilnehmen will, dann ist das nicht wirklich eine Option. Der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut, meint der römische Philosoph Seneca. Und im Prediger 11,4 heißt es, wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie säen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Wenn wir keine Entscheidung treffen, ist das schließlich auch eine Entscheidung, für deren Konsequenzen wir die Verantwortung übernehmen müssen. Und die Bibel ist voll von Zurufen des Herrn, mutige Entscheidungen zu treffen, im Vertrauen auf seine Treue und Gerechtigkeit. Und Gott gibt uns auch eine klare Zusage, dass er uns nicht im Regen stehen lässt, wenn wir vor wichtigen Entscheidungen stehen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich lehre euch, was gut für euch ist und zeige euch den Weg, den ihr gehen sollt, steht in Jesaja 48, 17. Und wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. So steht es in Jakobus 1, 5. Und ja, Wir kommen am Herzen nicht vorbei, wenn es um gute Entscheidungen geht. Denn das Herz bleibt die Entscheidungsmitte des Menschen. So bittet Salomo Gott explizit: So gib dein Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und was böse ist. Wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen, ist es wichtig, wie wir mit unserem Herzen umgehen. Wenn man ein schwaches Herz hat, dann geht man in die Herzsportgruppe. Dort wird das Herz trainiert. Wir müssen unser Herz trainieren und es stark machen, wenn wir leben wollen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Wie gut behütest du dein Herz? Was darf hinein und was nicht? Reinhard Hirtler verwendet in seinem Buch über das Herz eine, finde ich, grandiose Metapher. Das Herz ist wie ein Filter. Wenn ich sauberes Wasser durch einen sauberen Filter gieße, ist das Ergebnis auch klar. Wenn der Filter aber mit Dreck gefüllt ist, muss ich mich auch nicht wundern, wenn das Ergebnis nicht trinkbar ist. Und das ist mein erster Punkt. Hältst du deinen Filter sauber? Steht in deinem Herzen die biblische Wahrheit, dass Jesus in dir lebt, dass du wunderbar gemacht bist, geliebt, angenommen, befähigt und etwas ganz Besonderes? Dann hast du ein starkes, gesundes Herz. Oder stehen in deinem Herzen die rigiden Glaubenssätze aus vergangenen Erfahrungen, deiner Erziehung, Meinungen anderer Menschen oder religiösen Lügen? Dann hast du ein schwaches, kränkliches Herz. Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding, heißt es in Jeremia 17,9. Und weiter, wer kann es ergründen? Die Antwort ist, es ist der Herr. Er prüft dich auf Herz und Nieren. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht nur auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. So steht es im 1. Samuel 16,7. Irgendjemand hat mal gesagt, es ist nicht schwer, Entscheidungen zu treffen, wenn du deine Werte kennst. Deine Werte sind das, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Die Qualität einer Entscheidung erkennt man an den Konsequenzen. Schlechte Entscheidungen haben oft kurzfristig positive Konsequenzen, daher wirken sie auch auf den ersten Blick so attraktiv. Langfristig bereuen wir sie aber. Gute Entscheidungen können durchaus im ersten Moment wehtun, weil wir der kurzfristigen Verlockung widerstehen müssen. Langfristig, da zahlen sie sich aber aus. Wenn mich jemand bei einem Entscheidungsproblem um Rat bittet, dann frage ich meistens nach den Lebenszielen. Also nicht danach, wo derjenige morgen stehen möchte, sondern wo er in 30 Jahren stehen will. Gute Entscheidungen bereut man auch auf dem Sterbebett nicht. Richtig gute Entscheidungen erkennt man an der Ewigkeitsperspektive. Damit kann ich auch vor dem Thron stehen, ohne rot zu werden. Da ist es. Für ein Schiff, das seinen Hafen nicht kennt, weht kein Wind günstig. Wieder vom alten Seneca, der es wohl mit den Schiffen hatte. Eigentlich müsste hier stehen, ein Schiff, das seinen Hafen kennt, für den ist jeder Wind günstig. Und das ist meine zweite Frage an dich. Kennst du deinen Hafen? Um eine gute Entscheidung zu fällen, da brauche ich einen starken inneren Kompass. Etwas, was mir verlässlich die Richtung zeigt. In der Seefahrt, da waren das schon immer die Sterne. Die Sterne deswegen, weil sie relativ verlässlich anzeigen, wo man sich befindet und wo Norden ist. Ganz gut funktioniert das zum Beispiel mit dem Polarstern und dem kleinen Wagen. Da könnt ihr nachher mal den Karl Eckloff fragen, der kann euch das erklären. Oder einen der anderen Rangers, die da sind, die können das sicher auch alle. Aber wir wissen heute, dass auch die Sterne nur relativ verlässlich sind. Und damit komme ich zurück zu meinem Ausgangsvers. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Gott ist die einzige Konstante im Universum, die wirklich verlässlich ist. Wenn wir uns auf ihn verlassen, sind wir nie verlassen. So steht es im Psalm 9,11. Und er hat uns ein Gebot gegeben, das ein sicherer Kompass für unsere Entscheidungen ist. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten, bringt Paulus im 1. Korinther 16,14 auf den Punkt. Fälle ich meine Entscheidungen aus Liebe zu Gott, meinem Nächsten und mir selbst, dann ist meine Karte eingenordet, dann stimmt die Richtung. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels. Auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Ich habe die Zusage, dass mir geöffnet wird, wenn ich anklopfe. Und darauf darf ich vertrauen. Aber bin auch ich bereit, die Tür zu meinem Herzen zu öffnen und mich mit meinen Entscheidungen seiner Führung anzuvertrauen? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen, heißt es in Sprüche 3, 5 bis 6. Dem Herrn von Herzen zu vertrauen, bedeutet immer auch, Kontrolle aufzugeben. Und sich weder auf seinen Verstand noch auf seine Sinne zu verlassen. Erinnert ihr euch an das Vaisieti-Problem? What you see is all there is. Ich selbst bin ja ziemlich kurzsichtig, also sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Oft bin ich wie hypnotisiert von dem Problem. In der Psychologie nennen wir das die Problemtrance. Dabei sind wir als Christen doch mit Weitsicht gesegnet. Denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, heißt es im 2. Korinther 5,7. Und das ist mein dritter Punkt. Wandelst du im Glauben? Rechnest du mit Gottes übernatürlicher Hilfe bei deinen Problemen? Mir hilft es immer, mich zu fragen, wo Jesus in meinem Problem steht. Meist ist es mittendrin und er winkt mir freundlich zu. Ich muss nur den Blick heben. Vor ein paar Jahren stand ich vor der Frage, ob ich mich nach meiner Bekehrung noch einmal taufen lassen soll. Ich habe mich wochenlang mit dem Für und Wider beschäftigt. Ist meine Taufe als Kind gültig oder ist sie ungültig? Ist eine Wiedertaufe ein Sakrileg? Was werden meine Familie und meine katholischen Freunde dazu sagen? Sowohl Kopf als auch Bauch hatten Bedenken und trotzdem hat mich der Gedanke irgendwie nicht losgelassen. Erst als ich Jesus gefragt habe, da war die Entscheidung plötzlich einfach. Hey, wenn du es für mich machst, dann freue ich mich. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Als ich mich vor ziemlich genau 6 Jahren, es war ein bisschen anders. Vor ziemlich genau 6 Jahren hat meine Frau mich zum wiederholten Male aufgefordert, doch mal zu einem Alpha-Kurs zu gehen. Das war vor meiner Taufe. Und wie sie das gemacht hat zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, da bin ich wütend aus der Wohnung gestürmt und habe mir gedacht, oh, Unverschämtheit, die denkt wohl, sie weiß alles besser. Ich war erst ein paar Schritte gegangen, da kam mir plötzlich der Gedanke, hat dir deine Frau jemals etwas geraten, was nicht gut für dich war? Im Alpha-Kurs habe ich meine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen. Und das ist letztlich die Entscheidung, die wirklich zählt. Wie man die richtige Entscheidung trifft? Mehr als alles, behüte dein Herz und darum halt dein Filter sauber. Kenne deinen Hafen und richte dein Kompass auf die Liebe aus. Wandle im Glauben und rechne mit Gottes übernatürlicher Versorgung. Ich will zum Abschluss noch Psalm 25, 4 bis 5 beten. Herr, zeig mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Und lass mich erkennen, was du von mir willst. Lehre mich Schritt für Schritt nach deiner Wahrheit zu leben. Du bist der Gott, bei dem ich Rettung finde. Zu jeder Zeit setze ich meine Hoffnung auf dich. Amen.